Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick. Wenn deine Beine hören
niemals auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Ich war schon genervt, als diese Folge losging, beziehungsweise als Rick mich angerufen hat. Jetzt habe ich ungefähr eine halbe Stunde damit verbracht, meine AirPods zu verbinden, die eigentlich seit 3 Jahren mit meinem Laptop und meinem Handy verbunden sind. Und jetzt bin ich noch genervter. Herzlich willkommen und hallo Rick.
Hallihallo zur ersten Folge im April, in dem Monat, wo das Wetter macht, was es will. Und genau wie das Wetter machen wir auch, was wir wollen. Und deswegen machen wir einfach eine neue Folge Parallelwelten für euch. Und ich sag mal so, Tanja, wir haben über einiges zu sprechen. Also wir haben ja gefühlt einfach nur mal 10 Tage keinen Podcast aufgenommen. Und in den 10 Tagen ist ja gefühlt die ganze Weltelite hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.
Korrekt. Wir zum Glück nicht.
Wir zum Glück nicht. Toi, toi, toi. Ich klopfe Wacker auf Holz. Also es gibt einiges zu bereden. Natürlich vor allen Dingen die Klassiker. Die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Du hast auf Flandern und der Sturz um Wout van Aert, die Baskenland-Rundfahrt und der große Sturz. Es gibt eine neue Sicherheitsdebatte im Radsport. Und.
Und vor allem, es gibt ein neues Roubaix mit neuem Weg in den Troede-Arenberg und du kannst es aus dem Peloton direkt berichten, wie es war.
Naja, also ich bin nicht im Peloton reingefahren.
Ach, du warst vorne raus.
Also ich sag dir ganz ehrlich, Tanja, also wir nehmen jetzt die 2 Tage nach Paris-Roubaix auf. Erstmal riesen Dankeschön an dich. Ich bin jetzt 6-mal Paris-Roubaix gefahren.
Stimmt, das Lob wollte ich mir noch einheimsen.
Ich habe ja. fünfmal hatte ich immer riesengroße Blasen an meinen Händen danach und war absolut gerädert. Und dieses Jahr ist das erste Mal, da sind meine Hände so weich wie ein Babypopo nach Paris-Roubaix. Keine Blessuren an den Händen und ich sag mal so, wir sind zwar mit dem Gravelbike gefahren, das war auch deutlich komfortabler auf dem Kopfsteinpflaster, aber ich muss auch sagen, das war sicherlich auch dein Tipp, Chemicream mir auf die Hände zu schmieren. Ich habe es wirklich schon den Abend vorm Rennen einmal gemacht und einziehen lassen, dann nochmal direkt morgens nach dem Aufstehen vor dem Rennen. Und dann nochmal so 1,5 Stunden vorher, nochmal so ganz wenig. Das heißt, so 3-mal meine Hände richtig doll mit Chemicream eingecremt. Und ich muss sagen, die Hände waren tipptopp, also wirklich keine einzige Blase. Dankeschön und großes Lob an dich.
Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut. Und es hat mich tatsächlich auch gefreut, als du mir am Abend vorm Rennen geschrieben hast, ey, was soll ich nochmal machen mit den Händen? Weil ich dachte eigentlich, dass du es einfach willst. Also, dass du einfach sagst so, ja, zu Roubaix gehören auch offene Hände. Und dass du wieder ein Jahr mit 3 Tage danach, mit 3 Wochen danach mit Blasen rumrennst. Vor allem, nachdem ich Tim Thorn-Teutenberg die Woche davor erst hatte, der Roubaix Recon gemacht hat fürs U23-Rennen und beide Hände offen hatte, weil er einfach ohne Handschuhe und irgendwas gefahren ist. Wo ich auch gesagt habe, Tim, du fährst das Rennen ja erst noch und deine Hände sind schon offen. Das ist ziemlich dämlich. Also dachte ich mir, als du mir geschrieben hast, richtig schön, es lernen doch noch Leute dazu. Und dann hat es mich umso mehr gefreut, als du montagmorgens berichtet hast, alles ist wunderbar, ich habe keine einzige Blase.
Also das war wirklich mega. Ich kann dir auch sagen, selbst die Teamärzte bei mir im Team haben sich das als Tipp, die belgischen Teamärzte haben sich das als Tipp jetzt abgekupfert von dir, weil es gab wieder den einen oder anderen Teamkollegen von mir, der sich, sag ich mal, die Hände hat behandeln lassen müssen nach dem Rennen. Und als sie mich gefragt haben, und bei dir, und ich habe meine Hände gezeigt, waren sie ganz verblüfft. Weil ich sag mal so, vor dem Rennen hat der ein oder andere darüber vielleicht ein bisschen geschmunzelt und ich wurde nicht so ganz ernst genommen. Und danach wird gesagt, es ist ja Wahnsinn. Also das müssen wir uns merken für die Zukunft. Das ist ja mega geil.
Ich hoffe, das trägt dann den Namen die Tanja-Erath-Methode.
Die Erath-Methode, genau. Und das war super. Also ich muss auch sagen, wenn du einfach, also bei mir war sonst immer so nach dem Wout van Aert, das sind ja noch so 17 Stücken oder 18 Stücken Kopfsteinpflaster zu fahren. Und da konnte ich mich dann nicht so richtig entscheiden, was mehr wehgetan hat. Die Hände oder die Beine oder allgemein. Und dann hat man wirklich so jedes Kopfsteinpflasterstück eigentlich gefürchtet, was danach noch kam, wenn man schon offene Hände hatte. Und jetzt dieses Jahr, das war mal eine ganz neue Erfahrung, auch noch die letzten Kopfsteinpflasterstücke zu fahren, die tun natürlich trotzdem noch im Körper und in den Beinen weh. Aber wenn die Hände in Ordnung sind, ist es doch deutlich angenehmer, muss ich sagen. Das war auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Und wenn wir jetzt schon mal bei Paris-Roubaix sind, ist auch das letzte Rennen, können wir gleich drüber sprechen. Das war, wie gesagt, meine 6. Teilnahme. Das Positive vorab, ich bin auch zum 6. Mal ins Ziel gekommen. Habe das 6. Mal gefinisht. Das ist ganz schön für die Statistik. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, gefühlt war das auf jeden Fall mein schlechtestes Roubaix, beziehungsweise das war das erste Roubaix, wo ich so überhaupt kein Race-Feeling danach habe, was einfach daran lag, dass jeder, der es im Fernsehen gesehen hat, wird das ja auch ähnlich sagen können. Ich hatte auf Instagram danach gepostet, dass ich es irgendwie ein stranges Rennen fand und da haben auch manche gesagt, ja auch im Fernseher war es irgendwie ein anderes Roubaix als die Jahre zuvor, weil das Rennen war einfach nach dem 3. Sektor gelaufen für 90% des Feldes. 25, 30 Fahrer waren da vorne weg. Und ich bin wirklich, wir sind, klar, es ist immer Hektik vor dem ersten Kopfsteinpflasterstück, das war dieses Jahr auch so. Da bin ich so nicht optimal positioniert, irgendwo in der Mitte nur drauf gekommen. Dann bin ich aber eigentlich zwischen dem ersten und dem zweiten Stück, habe ich gut Position nach vorne gemacht, war so im ersten Drittel. Und als wir das dritte Stück gefahren sind, nee, Quatsch, andersrum. Ich bin im ersten Drittel aufs zweite Stück gefahren und da wurde auch gesagt, ey, das zweite Stück ist ein bisschen muddy am Anfang und dann ist irgendwie auf Position 25 ein Sturz passiert. Ich wollte links vorbeifahren, bin voll in den Matsch gefahren, der so tief war, dass ich starkartig stehen geblieben bin, musste dann mein Rad wieder da rausheben, bin wieder aufs Kopfsteinpflaster, bin wieder losgefahren, war dann dementsprechend wieder in der Mitte des Feldes und dann wurde das zweite und das dritte Stück einfach so schnell gefahren, dass ich aus dem dritten Stück rausgekommen bin. Und ich war in einer kleinen Gruppe. Ich habe gefühlt irgendwie 4 kleine Gruppen vor mir gesehen und vorne 30 Fahrer am Horizont. Und dann war die irgendwann nicht mehr am Horizont zu sehen, weil die einfach weg waren. Und dann habe ich die halt einfach nie wieder gesehen. Und das war sage und schreibe 160 Kilometer vom Ziel, war ich abgehangen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, aus der Gruppe sind einfach einige ausgestiegen, weil die einfach keinen Bock mehr hatten. Und hätte ich nicht gewusst, dass meine Familie, meine Söhne und meine Frau in der Bahn auf mich warten, ich glaube, also das war auf jeden Fall mental ein schwerer Moment, irgendwo, wo man dachte, das Rennen ist ja nicht mal richtig losgegangen und ich habe jetzt schon nichts mehr damit zu tun. Und dann muss ich wirklich sagen, hat sich das ab dem Moment so angefühlt, wie als wenn ich ein Jedermann-Rennen oder eine RTF oder so gefahren wäre, weil wir waren einfach so, in meiner Gruppe waren so um die 15, 20 Fahrer und wir sind dann einfach wirklich wie eine, ja, wie so EB, unteres G2, sag ich mal, sind wir rotiert, haben alle unser Schicksal anerkannt und haben gesagt, okay, wir sind jetzt keine Gegner mehr, wir sind jetzt sozusagen Leidensgenossen und sind halt wirklich einfach 160 Kilometer ins Ziel nach Roubaix gekreiselt und somit war halt auf keinem einzigen Kopfsteinpflasterstück mehr irgendwie Attacke oder Sturz oder Bremsen oder Positionskampf, sondern einfach nur wirklich gleichmäßig drüber fahren und das Ziel erreichen. Und als ich im Carrefour de Labre rausgefahren bin, also im viertletzten Stück vom Rennen, da ist immer so eine große Leinwand, da hatte ich noch 14 Kilometer zu fahren und Mathieu van der Poel ist gerade auf die Bahn eingebogen. Und ich war einfach so, Alter, ich habe 14 Kilometer Rückstand auf den. Und wir waren dann mit 18 Minuten Rückstand im Ziel und ja, ich bin einfach auf diese Bahn eingebogen, ich habe es nochmal genossen, aber das war einfach, ich bin dann ins Ziel gefahren und war einfach so, ja gut, ich habe so vor 3 Stunden mit dem Rennen schon abgehakt, so irgendwie. Also es war ganz, ganz strange. Ich bin dann geduscht, bin nach Hause gefahren und war so, was war das eigentlich? Weil man hat ja auch so tagelang dann irgendwie eine Anspannung davor, die sich so aufbaut und eine gewisse Erwartung. Und gerade letztes Jahr lief mein Roubaix gut, wo ich eigentlich so weit ins Finale gekommen bin wie noch nie. Und dann war dieses Jahr war so ganz komisch. Und wie gesagt, bei uns im Team war halt keiner vorne dabei bei den 25, 30 Fahrern. Deswegen war bei uns allgemein im Team die Stimmung ernüchternd. Und alle, wir haben uns auch einfach alle angeschaut und waren so, sag mal, wie schnell sind die am Anfang gefahren? Das ist ja alles auseinandergeflogen. Und also es war sehr schnell, es war sehr windig. Aber ich habe jetzt auch noch mal ein paar Videos im Nachhinein geschaut. Die Motorräder waren auch schon sehr nah vor den Fahrern. Also das war wirklich klassisch Motor gepaced weg von uns. Also natürlich auch schlau, wenn man einfach vorne fährt und das dann zu seinem Vorteil nutzt. Da mache ich niemand irgendwie einen Vorwurf. Aber das ist schon krass, was Motorräder da für einen Einfluss aufs Rennen nehmen. Und also dieses Jahr war es extrem krass. Ich meine, Van der Poel gewinnt mit einem 47,8er Schnitt. Also ja, war sehr, sehr schnell. Und für mich anscheinend zu schnell. Ich hatte irgendwie gefühlt mit dem Rennen nichts zu tun.
Aber zu deiner Ehrenrettung, also wenn du sagst, du hast 14 Kilometer Rückstand auf Van der Poel gehabt, ich meine, selbst auf Position 2 hat Van der Poel einfach 3 Minuten rausgefahren solo. Und ich glaube, irgendwie so ab der Top 30 reden wir schon über Zeitabstände von knapp 8 Minuten. Also,
ja,
ja, es ist ganz witzig, weil ich habe es gestern erst zu einem Freund gesagt, manchmal guckt man sich jetzt Männerrennen an oder zumindest die Klassiker und die erinnern einen so ein bisschen an Frauenrennen früher, wo es so eine dominante Fahrerin gibt, die einfach so, wo man nur darauf wartet, dass die relativ früh im Rennen wegfährt und dann einfach solo nach Hause fährt. Also so gerade die Hochzeit Annemiek van Vleuten. Und da hat man immer gesagt so, ja, das liegt daran, dass die Leistungsdichte nicht so hoch ist im Frauenradsport. Deshalb kann halt einfach eine komplett wegfahren und die anderen alle blöd aussehen lassen, so ein bisschen. Und ich glaube, wir haben schon sehr viel darüber gesprochen, wie hoch und krass hoch einfach die Leistungsdichte mittlerweile im Männerradsport und im Frauenradsport auch ist. Und dass ein Mathieu van der Poel da einfach sagt, so ja komm, ich zünde da nochmal den Turbo und fahre einfach von vorne weg, als würden die anderen, keine Ahnung, stehen bleiben. Das war ja wirklich, es hat so ein bisschen an die fraglichen E-Motor-Zeiten erinnert, wo einfach einer noch den Knopf drückt und wegfährt.
Ja.
Und ich kann auch sagen, ich habe das Rennen, glaube ich, von Kilometer 225 oder so angeschaut. Und das, was du gerade beschrieben hast, so hat sich auch von außen, so hat es auch von außen ausgesehen. Einfach diese Splittergruppen, die sich sofort gebildet haben. Und ich fand das Rennen spannender tatsächlich als das Frauenrennen. Ich fand das Frauenrennen irgendwie ziemlich unspannend. Aber super spannend war es auch nicht. Also klar, es hat halt irgendwie so, der Roubaix-Charakter macht es dann halt doch spannend, weil auf einmal hat der einen Platten und auf einmal hat der einen Platten und dann wird es doch irgendwie wieder wild. Aber ja, ich so richtig zufrieden war ich am Ende des Tages auch nicht. Also die Leute, die ich mir gewünscht hatte, haben gewonnen. Aber ja, irgendwie war es auch echt ein bisschen lame.
Werbung. Wer will nicht bewusst und voller Energie in den Tag starten und seinem Körper etwas Gutes tun? Hast du dir für dieses Jahr vielleicht auch sogar sportliche Ziele oder Vorsätze gemacht? Gerade jetzt, wo der Frühling und der Sommer kommt, steht ja bei euch bestimmt die ein oder andere sportliche Challenge an. Und da habe ich genau das Richtige für euch. Three Bears. Wir wissen alle, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, gerade auch für meine Rad-Community. Wenn große Rennen anstehen oder lange Ausfahrten, ist wirklich ein gutes Frühstück das A und O. Und ein gutes Frühstück habt ihr mit Three Bears. Ein paar Infos zu Three Bears. Three Bears wurde vor 8 Jahren vom deutsch-britischen Paar Caro und Tim gegründet. Bei Three Bears findet ihr die wohl größte und leckerste Auswahl an Porridge, Overnight Oats, Granola, Haferriegeln und Zubehör, wie diese praktischen Overnight Oats Gläser, die ihr bestimmt kennt. Voll cool bei den Produkten von Three Bears ist, dass sie ohne Industriezucker, vegan, nachhaltig und made in Germany produziert sind. Ich liebe wirklich das Porridge am Morgen von Three Bears und auch das Pocket Porridge. Das ist bei mir und meiner Frau und meinen Kids voll beliebt. Auf dem Rad beim Training oder auch einfach zwischendurch mal als kleinen Snack. Mega gut, immer Energie danach. Und ich sag's euch, mit Three Bears klappt es auch bei euch mit den sportlichen Vorsätzen. Zum Kennenlernen gibt es jetzt exklusiv einen 15% Rabattcode für meine Podcast-Community. Der Code ist RIG15, RIG großgeschrieben und 15 dahinter. Den Code findet ihr aber natürlich auch in den Shownotes, genauso wie den Link zu Three Bears. Mit dem Code gibt es 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer bereits reduzierte Produkte. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich liebe es für Bears und benutze das schon ganz, ganz lange. Große Empfehlung geht raus. Werbung Ende. Also erstmal krass, habe ich mir gedacht, dass sowohl im Männerrennen als auch im Frauenrennen jeweils die Weltmeister oder die Weltmeisterin gewinnen. Also natürlich auch, das ist natürlich mal geil, im Regenbogentrikot Paris-Roubaix zu gewinnen. Das war irgendwie schon cool. Wie gesagt, das Männerrennen, ich habe mir abends nur die Highlights dann angeschaut, um so ein bisschen nachzuvollziehen, was da überhaupt passiert ist, weil ich habe ja sonst nichts mitbekommen von dem Rennen, außer dass ich dann, als ich auf die Bahn eingebogen bin oder selber dann gefinisht habe, dann irgendwann die 3 gesehen habe, die auf dem Podium standen. Ansonsten war ich Sonntag wirklich sehr resigniert einfach von dem Tag, wo ich so gedacht habe, okay, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich hier heute irgendwie aufs Podium oder Top 10 fahre, aber man hat ja so eine gewisse Wunschvorstellung, boah, ist ja schon geil, wenn ich bis dahin komme und mal schauen, was dann ist, wenn die Euphorie kommt. Und also wie gesagt, irgendwie Sonntag war, gefühlt bevor es richtig losgegangen bin, war ich schon aus dem Rennen raus. Also und deswegen war auch, weil die Anfangsfrage sind wir dazu gekommen, wie war jetzt diese Schikane für dich? Und das war nochmal so ein Moment, wo mir das auch voll klar geworden ist. Ich bin dann halt in meiner 15-20-Mann-Gruppe da in den Wald von Achenberg reingefahren durch diese Schikane. Und es war genau das. Ich dachte mir, 2-3 Tage davor hat man sich Gedanken gemacht, oh, da wird ein harter Positionskampf, da muss ich vorne reinfahren, das wird bestimmt voll hart zu sprinten. Und dann bin ich so rein, dann bin ich so reingefahren und es war einfach so egal. Weißt du, es war schon egal. Also es war, ich war einfach so, ey, man macht sich tagelang Gedanken über diese Schikane und das, wie schwer Wald von Achenberg wird. Und es ist einfach so, jetzt komme ich hier an, so, ja, völlig egal. Ich hätte mir gar keine Gedanken machen müssen. So, weißt du, das war mega, ja, irgendwie sehr, sehr resignierend. Und
andererseits hat mich das echt glücklich, aber ich war echt beruhigt, als ich dann gesehen habe, okay, es gibt diese kleinen Splittergruppen, weil auch als die erste Gruppe dann da ankam, dachte ich mir, ey, das in einem ganzen Peloton, das wäre kompletter Carnage geworden.
Ja, also ich sag mal so, ich glaube, aus meiner Sicht ist es keine Lösung für die Zukunft, weil diese Schikane viel zu eng ist. Also
genau, also lass uns doch mal vielleicht für alle, die es eventuell nicht mitbekommen haben, kurz erklären, was es da für eine Änderung gab.
Genau, also im Wald von Achenberg das ist so das härteste Kopfsteinpflasterstück bei Paris-Roubaix, so ungefähr 100 Kilometer vom Ziel, Sektor 19, im Männerrennen, im Frauenrennen wird es gar nicht gefahren. Und es ist halt immer eine relativ breite Straße, die da hineinführt, und weil halt alle wissen, dass das die entscheidende Stelle im Rennen ist oder die erste vorentscheidende Stelle im Rennen meistens, wird halt wie ein Massensprint da reingefahren mit 60 km/h, und in den letzten Jahren sind da öfter mal schlimme Stürze passiert im Eingangs des Kopfsteinpflasterstück, was natürlich dann auch oft in ja schwierigen Verletzungen geendet ist aufgrund des Kopfsteinpflasters und der hohen Geschwindigkeit. Meine Theorie ist so ein bisschen, wie wir gerade schon am Anfang des Podcasts besprochen haben, dadurch, dass jetzt so viele schlimme Stürze passiert sind in letzter Zeit, glaube ich, hatten die Veranstalter einfach ein bisschen Angst, dass da vielleicht auch nochmal, so wie im letzten Jahr, ein großer Sturz passiert und dann gesagt wird, es ist ja vorhersehbar gewesen, warum wird da nichts gemacht? Von daher wollten sie ein bisschen proaktiv handeln, und wie wir gerade besprochen haben, das Rennen war jetzt so auseinandergesplittet schon zu dem Zeitpunkt, als wir da reingefahren sind, dass es keine große Rolle mehr gespielt hat, aber die haben eine Schikane eingebaut. Also anstatt einfach gerade auf das Kopfsteinpflasterstück zu fahren, ist man eigentlich 20 Meter davor, anstatt geradeaus zu fahren, rechts gefahren, 10 Meter, musste einen U-Turn machen und ist dann reingefahren. Also man hat die Fahrer deutlich von, anstatt 60 km/h, ist man jetzt nur noch mit 25 km/h, würde ich sagen, ins Kopfsteinpflasterstück reingefahren und wirklich in einer Einerreihe. Also wenn er ein Feld reinfährt, dann ist es wirklich komplett langgezogen danach, und es ist so eine Engstelle, dass wirklich, wenn du nicht mit den ersten 20, 30 Fahrern bist, dahinter muss ja alles stehen bleiben und ausklicken. Also deswegen sage ich auch, ist für die Zukunft, glaube ich, keine gute Lösung. Und ich habe mir dann auch mal so den Ort vor der Einfahrt angeschaut. Ich glaube, es wird einfach viel mehr Sinn machen, wenn man einfach in diesem Ort eine Linkskurve einbaut, eine Rechtskurve, wieder eine Linkskurve. Also dass man einmal so im Block fährt, weil vier Kurven haben einfach einen ähnlichen Effekt, dass das Feld sich lang zieht und man muss nicht durch so ein Nadelöhr.
Ja, oder wenn man halt einfach.
Das wäre für die Zukunft schlauer.
Ja, oder wenn man halt auch einfach von rechts kommt. Also, wenn du nicht geradeaus zufährst, sondern einfach sozusagen die Strecke umleitest, dass du von rechts reinfährst.
Ja, ich glaube, aber dann, das ist ein ziemlich großer Umweg, meine ich. Das sind so über 10 Kilometer mehr oder
weil
so.
Weil da die Autobahnzufahrt ist, glaube ich.
Genau. Also, könnte man natürlich auch machen. Aber ich glaube wirklich so auf den ersten Blick, das Einfachste ist wirklich einfach in diesem Ort davor, so ein bisschen wie in einem Kriterium, nochmal 3-4 Kurven einbauen, einmal um Block fahren. Das wird gehen.
Aber es hat auch, ich finde, es hat auch irgendwie so eine gewisse Ironie, weil einfach so zu sagen, so ja, Roubaix, so ein Rennen, das ja schon auch genau dieses, all dieses vermarktet, dieses Stürze und zerlegte, ja, ja. Laufräder und keine Ahnung, und dann
die Hölle.
Und dann einfach so zu sagen, ja, okay, wir können alles machen wie vorher, aber lass mal einen U-Turn vor Arenberg machen. Das hat irgendwie so, nicht, dass da noch was passiert.
Es war irgendwie komisch, fand ich. Also, man muss auf jeden Fall sagen, da gibt es eine bessere Lösung und ich bin gespannt in der Zukunft, was da gemacht wird. Weil, also, ich glaube, die Veranstalter hatten Glück, wenn es so belassen wird, dann sage ich jetzt schon voraus, dass der Sturz sich einfach halt 50 Meter nach vorne verlagert. Also dann passiert halt kein Sturz in den Wald von Arenberg, sondern in der Schikane. Und genau. das ist dieses Jahr halt nicht passiert, weil die Gruppen halt viel kleiner waren. Aber wenn da wirklich ein großes Feld ankommt, dann fliegt da, also ich kann, also du weißt ja selber, wie nervös die Fahrer sind zu dem Zeitpunkt. Und irgendjemand bremst da immer zu spät, gerade momentan bei den Scheibenbremsen. Und dann passiert der Sturz halt einfach in der Schikane, als anstatt im Wald von Arenberg. Was sicherlich besser ist, auf normalem Asphalt zu stürzen, als auf diesem Kopfsteinpflasterstück. Aber ja, ist irgendwie jetzt auch nicht die Optimallösung.
Ja, vor allem, weil diese Schikane, so wie es dann von oben aussah, auch als die Führungsgruppe da durchgefahren ist, ja auch irgendwie total unrund zu fahren ist. Also
ja, voll, voll.
Da kriegt man ja überhaupt keinen richtigen Flow und keine gute Linie. Und wenn du dann damit im großen Feld und keiner kann eigentlich eine gute Linie halten, dann ist irgendwie auch ziemlich hinfällig. Naja.
War auf jeden Fall irgendwie ein bisschen komisch. Aber genau, also das war mein Paris-Roubaix, das war auch so meine Meinung zum Männerrennen von Paris-Roubaix.
Aber weil du gerade noch gesagt hast, dass du es so gut fandest, dass die beiden Weltmeister gewonnen haben. Ich glaube, das spricht auch echt, oder beziehungsweise der Erfolg dieses Jahr der beiden Weltmeister-Trikots spricht auch so ein bisschen für das Rennen in Glasgow letztes Jahr. Also ich habe so das Gefühl, ja. das war halt wirklich so eine perfekte Kombination aus lang, hart, technisch, kurz, also Anstiege, aber trotzdem nicht zu lange Anstiege, um es nur für einen Bergfahrer zu machen, aber auch nicht zu wenig Anstiege, um es einfach nur für einen Sprinter zu machen. Also es war, glaube ich, halt einfach wirklich so ein bisschen dieses Rundumrennen und deshalb war die Selektion eben auch so gut, dass die Weltmeister Mathieu van der Poel und Lotte Kopecky halt jetzt dieses Jahr auch wirklich so leuchtend herauskommen mit ihren weißen Hosen und weißen Jerseys. Und eben auch mit ihrer Leistung an sich.
Ja, da muss ich auch sagen, Lotte Kopecky sollte auch lieber eine schwarze Hose fahren. Also auch Van der Poel. Und ich habe dann die Siegerehrung der Frauen gesehen, da dachte ich mir auch, da hatte nämlich Lotte Kopecky eine schwarze Hose dann mit dem frischen Weltmeistertrikot. Und ich dachte mir, das sieht so viel besser aus als dieser komplett weiße Rennanzug. Aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich ja streiten.
Und ich finde es witzig, weil ich bin ja auch überhaupt kein weißer Hosen-Fan. Und fand es ja auch bisher nie gut. Und bei Kopecky finde ich es irgendwie richtig gut. Mit diesem Anzug in Weiß von wirklich? Specialized finde ich richtig gut. Ja, ich weiß auch nicht. Also mir gefällt's.
Ja, deswegen. Das ist ja schön, dass die Geschmäcker da verschieden sind. Meine Meinung zum Frauenrennen noch kurz. Also ich finde das bei Roubaix eh immer geil, weil da schauen, glaube ich, wirklich auch alle Männer, die nächsten Tag fahren, das Frauenrennen. Einfach auch aus dem Grund, weil man nochmal checken will, wie die Kopfsteinpflasterpassagen so sind. Es war ja jetzt letzte Woche auch so, dass es viel geregnet hat die Woche. Und dann war dieser Samstag von dem Frauenrennen extrem warm mit 24 Grad und Sonnenschein. Und dann checkt man natürlich einfach, okay, wie gut ist das Kopfsteinpflaster abgetrocknet? Wie ist der Zustand? Es ist eigentlich auch nochmal so ein bisschen wie so ein Mini-Recon, zumindest vom Finale, weil wir 1:1 dieselbe Strecke dann fahren. So die letzten 80, 90 Kilometer. Und weil du gesagt hast, du fandest das Männerrennen einen Tick spannender, muss ich sagen, ich fand das Frauenrennen aber auch sehr spannend. Und das Finale an sich, also klar, man kann jetzt drüber streiten mit den, im Frauenrennen war halt oft so dieses Attacke wieder aufgehört, alle haben sich angeschaut, wieder Attacke, alle haben sich wieder angeschaut. Aber dafür fand ich das halt, das Finale im Frauenrennen umso spannender, als dann diese Gruppe vorne war mit Balsamo, mit Lotte Kopecky, mit Marianne Voss, mit Georgie Pfeiffer. Und dann diesen Sprint zu sehen. Und ich hätte es Marianne Voss so sehr gewünscht, irgendwie Paris-Roubaix nochmal zu gewinnen, weil ich die einfach so sausympathisch finde, die Frau. Und da sieht man dann aber dann auch so, also ich habe den Abend meinem Papa noch dazu kurz telefoniert, weil er mich noch angerufen hatte und mir viel Glück wünschen wollte. Und haben wir auch kurz über das Frauenrennen gesprochen, weil er ja für Canyon und Canyon Swam da auch im Einsatz war. Und ich nur gesagt habe so, ey, hast du verstanden, warum Marianne Voss da im Oberlenker gesprintet ist? Und er so, nee, das habe ich auch nicht verstanden, wo ich dann auch so dachte, ey, die ist so lange dabei und so erfahren und da ist sie ja dann auch den Sprint eigentlich einen Tick zu früh losgefahren, dann noch im Oberlenker und sieht ja am Anfang gut aus, aber geht halt auch dann klassisch am Ende ein und wird dann halt Vierte, so ganz undankbare Vierte in dem Rennen, ist nicht mal auf dem Podium, Und da dachte ich mir auch so, ey krass, also ich glaube, an dem Tag hätte Lotte Kopecky eh keiner geschlagen. Die hätte da schon mit Abstand den besten Sprint, muss man einfach so sagen.
Ja, absolut.
Auch nur bei Samu nicht. Aber trotzdem dachte ich so, Alter, das holt sich Voss jetzt. Und dann habe ich schon die ganze letzte Runde so gewartet, wann greift sie denn mal um. Und dann beginnt sie ihren Sprint echt zum Oberlenker. Und ich kenne das halt von mir selber, dass ich halt im Oberlenker nie die Watt hinbekomme wie im Unterlenker. So. Und das hat mich total gewundert, warum Marianne Voss im Oberlenker gesprintet ist.
Ja, finde ich auch komisch. Ich weiß nicht. Nee, es kann eigentlich auch nicht, weil manchmal merkt man ja auch so Leute, oder bei Roubaix, Leute, die nie Bahn fahren, dass die dann auf einmal so irgendwie komplett aus ihrem Wohlfühlbereich sind, weil sie es halt einfach nicht kennen. Aber Marianne Voss, ich meine, die ist ja auf dem Fahrrad aufgewachsen, die ist Crosserin, die wird sich ja nicht irritieren lassen von einer leichten Schräge auf einer langen Betonbahn.
Ich glaube, die ist auch Olympiasiegerin deshalb, auf der Bahn geworden, 2008 ja, in also Peking und so. Also.
Es macht überhaupt keinen Sinn. Weil das wäre das Einzige, zum Beispiel jetzt noch eine Amber Krag, die ja dann als Rudererin, da hat man ja gemerkt, da dachte ich nämlich erst kurz, Kopecky bekommt Probleme, weil sie auf einmal mit einer Fahrerin auf der Bahn ist, die keine Bahnerfahrung hat und so, sich so total anders verhält, als sie das vielleicht erwarten würde. Und dann sah es ja kurz so aus, als würde sich Kopecky einbauen lassen von ihr.
Ja.
Aber das hat sie ja dann zum Glück gut umgangen. Was mich mehr gestört hat als der Sprint im Oberlenker von Marianne Voss, war die Reaktion von Balsamo, weil ich einfach dachte, okay, du bist Zweite geworden, du warst vorher abgehängt, hast dann Pfeiffer Georgie die komplette Arbeit machen lassen, dich ranfahren lassen und dann wirst du im Sprint noch Zweite und Pfeiffer Georgie
auch nicht knapp Zweite.
Genau. Ja. Und dann wieder diese Tränen. Ich kann verstehen, dass man enttäuscht ist und dass man kaputt ist, aber es ist immer so, es ist so italienisch, das ist einfach, manchmal nervt es mich. Und dann deshalb fand ich umso schöner die Reaktion von Pfeiffer Georgie, die ja eher sagen konnte, jetzt fahre ich die blöde Kuh in Anführungsstrichen, jetzt fahre ich die blöde Kuh da ran und jetzt zieht sie mich auch noch im Sprint ab, aber die dann einfach wirklich erfährt, dass sie Dritte geworden ist, aufs Podium gefahren ist und einfach ein Strahlen im Gesicht hat. Das fand ich einfach so sympathisch und Balsamos Tränen habe ich so ein bisschen, man kann natürlich auch sagen Leidenschaft und ja, aber manchmal finde ich es auch einfach ein bisschen doof.
Ja. Ja, genau, also ich glaube, wenn man so den ganzen Rennverlauf sieht von außen, ist es ja aber eh was anderes, als wenn du da selber gerade irgendwie drin steckst, ne?
Klar.
Balsamo konnte auch zu der Zeit, also klar, sie hat sich voll ranfahren lassen und hat nichts gemacht, aber die war halt auch in der Lage zu sagen, ich habe eine Teamkollegin vorne, ne? Da war ja noch, wer war noch vorne?
Ellen van Dijk, aber
Ellen van Dijk, genau.
Aber eine Teamkollegin, die in der Konstellation halt solo wegfahren muss, aber eigentlich keinen Punch hat, um in der, keinen richtigen Punch hat, um einfach richtig wegzukommen. Also war ja, es war ja eigentlich schon klar, dass die wieder in die Gruppe rein muss, wenn sie es im Sprint gewinnen will oder soll.
Ja, ja, aber ich glaube, weiß ja mal, wie es ist. Also in dem Moment spielst du natürlich dann die Karte aus. Ellen van Dijk sagt hier, Balsamo kommt von hinten, ich führe nicht mit. Und Balsamo sagt, ich habe Ellen van Dijk vorne, ich führe nicht mit. Also das ist ja dann immer so der Klassiker. Naja, war aber auf jeden Fall ein spannendes Frauenrennen. Auch weil man halt noch so ein bisschen gezittert hat, sag ich mal, ob Lorena Wiebes nochmal zurückkommt. Und dann wäre halt klar gewesen, okay, Lorena Wiebes war in der Verfolgergruppe immer so 30 Sekunden dahinter. Und ja, die haben sich ja teilweise vorne schon mal auch angeschaut und ein bisschen belauert. Und man dachte, ey, wenn ihr das jetzt zu lang macht, dann kommt die Gruppe von hinten zurück. Und dann gewinnt Lorena Wiebes halt einfach als Überraschungssiegerin so Paris-Roubaix. Das wäre auch krass gewesen. Also von daher fand ich das Rennen an sich von den Frauen und die finalen Kilometer, wer gewinnt, deutlich spannender, muss ich sagen. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr entertaining und hat mich sehr gut endlich für mein Rennen eingestimmt, was dann umso ernüchternder war.
Auch gut, dass du Lorena Wiebes als Überraschungssiegerin bezeichnest.
Ja, bei Roubaix meine ich ja nur.
Ja, ja.
Jetzt okay. Niemals bei den anderen Rennen, aber bei Roubaix.
Richtiger Underdog einfach.
Ja, ja, du weißt, wie ich es meine.
Ja, ich weiß, wie du es meinst.
Naja.
Ja, zum Sturz noch beim Männerrennen, vielleicht weißt du ja mehr, weil du im Feld warst. Es gab ja relativ früh zu Beginn einen Sturz, wo auch Viviani raus war und ich glaube Milan dann ja am Ende auch aufgrund des Sturzes das Rennen beendet hat. War das eigentlich nur, also im Fernsehen sah das so aus, als würde halt dieses die Eisenbahnkreuzung kommen und dass davor Autos geparkt haben auf der linken Seite und dann kurz zwischen diesen Autos sozusagen eine Lücke war und als wären dann Leute in diese Lücke gefahren, aber dann kam wieder ein Auto und als hätten die nicht damit gerechnet. Weißt du, was da...
Ich kann es dir nicht sagen, weil zu der Situation war es super schnell und also wir hatten ja irgendwie die ersten 2 Stunden 53er Schnitt und das war bei Kilometer 36 und die Gruppe mit Marco Haller war gerade weggefahren oder hatte noch so 30 Sekunden Vorsprung und ja. Es war noch genauso in dieser Zwischenphase von, es wird gerade ein Roadblock gemacht oder springt doch nochmal jemand hin oder versucht's und gleichzeitig war es so ein bisschen nervös, weil bei Kilometer 37 wir waren gerade, sind gerade dabei, in den Ort Hemm reinzufahren, also auf Deutsch Schinken. Und bei Kilometer 37.
Aber Hemm mit
ja,
E, oder?
Ja, nicht auf Französisch. H-A-M. Und dann, also,
ach so,
es ist ganz
also Hemm.
Es gibt einmal
Hemm
den Ort
gibt's am
Hemm,
Ende auch.
H-A-M. Und genau, da gibt's Hemm am Ende auch nochmal 6 Verzierungen,
genau.
So bei H-E, ja. Mit H-E-M. Ja, genau. Aber, ja. Und das war bei Kilometer, und die haben halt alle vorher gesagt, wir hatten ja extrem starken Rückenwind. Und bei sozusagen, bei diesem Ort 37 bis 53 sind wir so das einzige Mal im Rennen so 16 Kilometer so ein bisschen schräg zur Strecke gefahren. Von daher war da halt voll Seitenwind wie sagt man, Rückenkante. Dementsprechend haben halt alle sportlichen Leiter gesagt, ey, jetzt vorne fahren, falls es mal auf die Kante geht da. Dementsprechend war es nervös. Und ich habe nur gedacht, Mann, da habe ich jetzt gerade Glück gehabt, weil ich war wirklich noch 10 Sekunden davor auf der rechten Seite, da wo der Sturz ungefähr passiert ist. Und bin dann einfach wirklich 10 Sekunden, bevor das passiert ist, so war halt so eine, oder wurde einfach so in der Feldbewegung nach vorne links gespült und war dann so 2. Reihe links und dann höre ich es halt immer nur hinten rechts, also so hinter mir rechts richtig krachen und da war ein Riesensturz, kann ich sagen, warum es passiert ist und wieso, weshalb, warum. Aber ich war nur so, oh, das hörte sich, man hört es ja relativ schnell, ob es nur ein Fahrer ist oder ob es viele sind und auch je nachdem, wie laut es knallt. Und da hat es richtig gescheppert. Und das war auch so ein Sturz, dass danach erstmal alle so gefühlt gesagt haben, ja, lass mal 2-3 Minuten neutralisieren jetzt gerade und keine Attacken mehr machen, weil dass sie wieder zurückkommen können. Dementsprechend kann ich nicht sagen, wie es passiert ist. Ich dachte mir nur so, ey, zum Glück bin ich jetzt gerade irgendwie links rüber gefahren, sonst hätte ich da vielleicht mit drin gelegen.
Ja, Glück im Unglück. Und aber auch Glück für den Breakaway, der ja aber eigentlich für so einen Roubaix-Tag auch Pech hatte, dass sie eigentlich nie mehr bekommen haben als so die 1,30, 1,40 und dass Alpecin die ganze Zeit das von vorne kontrolliert hat.
Ja, wie krass.
War auch wirklich also beeindruckend, also dass sie halt zum einen von Anfang an da waren, das Rennen dominiert haben und dann halt am Ende auch noch 3 Leute in der Gruppe haben und eigentlich 4 Leute gehabt hätten, wenn der eine in Denard nicht fast in die Wand gescheppert wäre. Also schon echt beeindruckend.
Ja, und die haben, ich glaube, das erste Team überhaupt, was Mailand Sanremo, Flandern und Roubaix in einem Jahr gewinnt. Also das ist auch, ja. Es war, vor Roubaix war klar, mit Van der Poel, mit Philipsen haben sie die Top-Favoriten und alle werden gegen sie fahren. Und dann, wie du sagst, dann aber einfach von Anfang an zu sagen, okay, wir sind die Top-Favoriten, wir nehmen das Heft in die Hand, die Gruppe direkt zu kontrollieren, dann auch einfach in der Top-Position mit dem ganzen Team vorne aufs erste Pflasterstück zu fahren und dann haben die halt einfach das Rennen von vorne auseinandergenommen. Wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Motorräder da viel geholfen haben, weil auch wenn man sich die Bilder danach anschaut, die Fahrer von Alpecin sind wirklich oder Alpecin de Koenig, das sind schon sehr, sehr starke Fahrer, aber einige von den Helfern sind ja wirklich über sehr, sehr weite Kilometerstrecken von vorne gefahren. Und das hat ein bisschen mehr an Motortraining teilweise manchmal erinnert. Weil wenn du so viel im Wind alleine fahren musst, dann fährst du nicht so viel Zeit hinten auf eine Gruppe raus, wie voll rotiert. Aber naja, wie gesagt, das ist ja in Roubaix auch bekannt, dass halt die Fotografen und die Fernsehkamera gute Bilder liefern will. Dementsprechend fahren die halt relativ nah am Feld auch dran. Und ja, ist halt einfach, Motorräder sind halt einfach wirklich einer der größten Beeinflusser des Rennens. Das ist halt leider so.
Und was man aber auch noch sagen muss, auch manchmal beeindruckend, die Coolness bei manchen Leuten. Also als Jasper Philipsen kurz hinter Arenberg seinen Platten hatte, dass er dann einfach wirklich weiterfährt auf der Felge, bis dann wirklich das Auto da ist. Und der hat sich ja überhaupt nicht nervös machen lassen. Und dann wechselt er einfach eigentlich zum perfekten Zeitpunkt und kommt mit relativ wenig Problemen wieder ins Feld zurück oder in die Gruppe zurück.
Ja, ja.
Also da habe ich auch gedacht, es gibt ja dann auch Leute, die einfach panisch werden und irgendwie schnell vom Rad steigen und dann ist das Auto aber noch nicht da und er hat da wirklich so richtig klasse bewiesen, finde ich, und halt gezeigt, was er, wie was für ein abgebrühter Rennfahrer dann er, glaube ich, auch manchmal ist, indem er dann halt wirklich das perfekt getimed hat.
Ja. Ja, nee, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also da kann man dem Van der Poel und Philipps, auch ich meine jetzt zwei Jahre hintereinander, Platz 1 und Platz 2 bei Roubaix, also krass. War auf jeden Fall ein krasses Wochenende. Und aus persönlicher Sicht war es auch für mich schön, weil, wie gesagt, Leo da war und meine beiden Söhne da waren. Und es war irgendwie cool, die nochmal so bei so einem Rennwochenende voll dabei zu haben. Das zum Thema Paris-Roubaix.
Ja, ich war jetzt das erste Mal, seit es eine Frauenedition gibt, beziehungsweise seit die angekündigt war, es war ja auch schon viel länger angekündigt, als es dann eigentlich passiert ist, wegen Covid, pipapo. Und seit der Ankündigung des Frauenrennens war das erste Jahr, dass ich nicht in Roubaix war und nicht die Strecke gefahren bin. Und ich habe aber deshalb, glaube ich, auch das ganze Wochenende, obwohl es ja super Wetter war, aber anstatt viel Rad zu fahren, habe ich einfach nur viel Radfahren geguckt und saß eigentlich bei beiden Rennen über die komplette Übertragungslänge vorm Fernseher.
Ja, ja, Wäsche gefaltet hast du, habe ich gesehen auf Instagram.
Wäsche habe ich gefaltet, ja. Ich muss sagen, jetzt ist auch, hier ist so viel liegen geblieben, weil ich jetzt einfach so viel gearbeitet habe und dann war es auch mal gut, ein Wochenende eher zur Hausarbeit zu nutzen, als zum Radfahren.
Ja, aber bevor wir über die Flandern-Rundfahrt sprechen, du hast ihn ja gerade schon kurz erwähnt, das sollte man, glaube ich, aus deutscher Sicht auf jeden Fall noch machen. Tim Thorn-Teutenberg gewinnt das U23-Rennen bei Paris-Roubaix, nachdem er schon die Olympiastour gewonnen hat. Und ja, ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der junge Profi wird. Höchst verdient natürlich auch. Und freut mich für ihn. Ein weiterer Kölner Junge, der richtig gut fährt. Auch Chapeau sollte man auf jeden Fall erwähnen.
Ja, definitiv. Vor allem bei uns ist der, da gab es ja so einen Switch-Stream vom U23-Rennen. Der ist aber ausgefallen und dann saß ich da mit diesem Live-Ticker und hab halt, dann kam, okay, die sind zu dritt vorne raus, Tim ist dabei. Und dann dachte ich mir so, okay, ich meine, der ist Bahnfahrer, der ist super im Sprint, das wird auf jeden Fall was. Aber dann wird man ja noch nervöser und ich saß vor diesem Ticker, ich habe mich so richtig gefühlt wie früher, als es noch keine wirklichen Radsportübertragungen gab und habe so richtig mitgezittert und da habe ich mich so gefreut. Also ja, Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Und wenn wir schon über Kölner Jungs, die in Roubaix performen, sprechen, müssen wir, glaube ich, aber auch Nils Pollitt noch lobend erwähnen.
Ja, klar.
Der wirklich, ich habe bei jedem Kopfsteinpflasterstück, sage ich, glaube ich, so 40 vor Schluss, habe ich gesagt, ich glaube, jetzt geht er krachen, weil der sah ja so Limit aus.
Nee.
Und dann ist er einfach bis zum Schluss da und fährt auf Platz 4 rein.
Ich glaube, wenn einer leiden kann, dann ist es Nils. Und also da muss man auch nochmal, ich bin heute mit ihm noch trainieren gefahren, habe es ihm auch persönlich gesagt, da einfach großes Chapeau an den Jungen, weil wirklich auch Omnopet News Platz 2. geworden, Flandern-Rundfahrt 3. geworden, Paris-Roubaix 4. geworden. Ich glaube, beim E3-Preis Harelbeke war auch noch Top 10. Das war schon, also er hatte bei Katjuscha ja 2019 schon mal eine sehr gute Klassikersaison, wo er 5. bei Flandern war und dann 2. bei Roubaix. Aber ja, jetzt gerade, es ist halt dann ein bisschen unglücklich, mit so Mathieu van der Poel in der Generation zu fahren, der halt beide Monumente überlegen gewinnt. Aber das ist aus deutscher Sicht schon richtig geil gewesen, was Nils da in den Klassikern abgeliefert hat dieses Jahr. Chapeau dafür. Und ich glaube, ehrlicherweise auch bei den Männern so der einzige Lichtblick aus deutscher Sicht, auf den man da hoffen kann und ich glaube damit auch, dass ich glaube, auch Richtung Olympianominierung dieses Jahr, glaube ich, geht da nichts an Nils vorbei. Gibt ja eh nur zwei Plätze, deswegen ist die Frage eigentlich nur, wer ist der zweite Platz, wer kriegt den zweiten Platz neben Nils. Da auch mal gute Besserung, weil der Einzige, der mir da noch so richtig in den Sinn gekommen wäre Lennart Kemner gewesen. Da mal gute Besserung an den, der ist ja leider im Training auch ganz schwer gestürzt, wenn man Auto kollidiert in Teneriffa. Dementsprechend, es waren sehr, sehr viele Sturz-News auch, aber bevor wir vielleicht darüber sprechen, lieber nochmal zu Flandern kurz rüber, oder?
Mal der eins wollte ich noch sagen, wenn wir über die deutsche Sicht gesprochen haben, was trotzdem auch immer wieder beeindruckend ist, also Degenkolb, wenn er nicht einen Platten gehabt hätte, kurz hinter Ahrenberg, auch als die Gruppe dann aber schon mit Zug weitergefahren ist, weiß man ja auch nicht, ob er da noch eine Top 10 gefahren wäre, aber ist dann am Ende Elfter geworden. Also der liefert schon auch auf jeden Fall bei diesem Rennen doch immer wieder ab.
Ja, er hat ja auch immer selber gesagt, Paris-Roubaix fließt in seinen Venen, und ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit Dege darüber spricht, wie der dafür lebt. Und ey, also ich glaube, ich bin irgendwie eine Viertelstunde nach Dege ins Ziel gekommen, und als ich dann auf der Bahn war, ist er immer noch da rumgeturnt und hat Interviews gegeben und hat auch mal Leute umarmt. Also gefühlt mussten die den aus der Bahn da raustragen, glaube ich. Also ich glaube, so, der versucht auch da wirklich jeden Moment aufzusaugen, weil ich habe auch noch mal kurz geschaut, wo meine Familie ist, habe die umarmt und war dann so, okay, ich fahre jetzt zum Bus duschen. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, das siehst du auch bei keinem anderen Rennen. Als ich dann zu meinem Bus gefahren bin, sind mir so viele Fahrer mit Rucksäcken auf entgegengekommen, die wieder zurückgefahren sind, um dann zu duschen. In diesen absolut bekannten Roubaix-Duschen. Das wollen sich dann ganz viele Fahrer nicht nehmen lassen. Ich habe es nicht gemacht. Wir haben einen super geilen Teambus mit der Dusche. Habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt nicht nochmal. Mein Tag war für mich gegessen. Umso mehr musste ich lachen, ich habe heute ein Bild gesehen von Mathieu van der Poel, wie er duscht. Hast du es auch gesehen? Und ungefähr so 45 Fotografen um ihn rumstehen, und ich mir dann, da dachte ich mir auch so, also gar nicht von Van der Poel, so der duscht halt einfach da, kann ich auch verstehen, der gewinnt Roubaix und bekommt dann seine Plakette da und duscht dann, das finde ich cool, aber da dachte ich mir irgendwie so, das war irgendwie ein komisches Bild, so 45 Fotografen vor jemandem zu sehen, der duscht, weil Duschen ist ja eigentlich irgendwie ein intimer Moment, so, weißt du, und das dann so vor 45 Kameras zu machen, fand ich ein bisschen komisch.
Ja, aber da habe ich mir auch gedacht, so wie perfekt eigentlich, dass du als Alpecin ja, ein Team sponserst, die holen 1-2, und dann gibt's einfach so der ikonischste Ort bei dieser ganzen Sache. Ist nicht mal das Velodrom, sondern die Duschen, und dann stellst du einfach nur so zwei Shampoo-Flaschen daneben.
Ja, natürlich, die standen so perfekt da, das habe ich auch gesehen. Ja,
ja, also ja. Besser kann man es nicht machen.
Nee, besser kann man es nicht machen, das stimmt. Zum Glück hat Mathieu van der Poel auch Haare. Stell dir mal vor, der hat jemand, wenn der hier wie der Anfahrer von denen, wenn hier Rick, wie heißt der? Jonas Rickert, wenn der gewonnen hätte, wäre es schlecht mit Glatze. Da bringt die halbe Ziehen aber gar nichts.
Ja, oder doch Dege, ne?
Der wird auch schwierig, das stimmt. Ja, gut, ich habe zwar lange Haare, aber wenn ich die nach hinten mache, sieht man meine Geheimratsecken auch. Also von daher, wir sind halt Männer, wir werden auch nicht jünger, so ist das nun mal, ne?
Geht mir genauso. Ja, dann springen wir schon direkt zu Flandern, was ja immer krass ist in dieser knappen Woche.
Schon wieder fast vergessen, was da passiert ist. Ey.
Zwei Riesen-Highlights. Ich bin auch gerade auf das Pro Cycling Stats Profil von Mathieu van der Poel gegangen, und ist einfach auch so krass zu sehen, weil Pro Cycling Stats ja dann nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Länge, die man im Breakaway verbracht hat, dahin schreibt. Und das ist halt einfach dann, der verbringt ja eigentlich irgendwie so die meiste Zeit in der Ausreißergruppe oder in der Führungsgruppe, und das sieht wirklich eindrücklich aus. Naja.
Vor allen Dingen hat Van der Poel, wie viele Renntage hat der? 6?
5. Nee, doch.
5.
Ja, 5 Renntage.
Sanremo, Harelbeke, Gent-Wevelgem, Flandern und Roubaix.
Ja, aber das ist ganz komisch, weil
davon 3 gewonnen.
Bei, genau, ja. Ja, ist richtig.
Krass, ne? Ja. Also, das ist schon auch, überleg mal, daran denkt man jetzt gar nicht mehr, dass er sich komplett übers Training dafür vorbereitet hat und kein Down Under, kein UAE, kein Paris-Nizza, kein Tirreno, über all die Rennen, die wir irgendwie schon im Podcast geredet haben, da ist ja nichts von gefahren. Das ist einfach bei Sanremo eingestiegen, vor 3 Wochen gefühlt oder vor einem Monat. Ist nur ein Tagesrennen gefahren, gewinnt davon 3, bei Gent-Wevelgem wird er 2. Und bei meiner Remo wird er, glaube ich, auch irgendwie 10. Und da wissen wir, haben wir auch 10. gesagt, ja. Wenn er da nicht für Philipsen fährt, könnte er da auch gewinnen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Na gut, aber man muss sagen, er hat vielleicht keine Vorbereitungsrennen in der Form gemacht, aber als Crosser hat er natürlich trotzdem ein bisschen Rennhärte aus dem Winter mitgebracht.
Das auf jeden Fall, das wollte ich auch. Also ich finde es aber sehr beeindruckend, ohne... Früher hat man immer gesagt, wenn du Klassiker gut fahren willst, dann musst du Paris-Nizza fahren oder Tirreno oder so. Und da halt einfach wirklich das komplett übers Training zu machen und Ja, anscheinend, wahrscheinlich trainiert Mathieu van der Poel härter, als jede Rundfahrt für ihn sein könnte. Also anders kann man sich das ja nicht erklären. Naja gut, jetzt im 69. Versuch dann mal rüber zur Flandern-Rundfahrt. Männerrennen, kann man auch wieder so sagen, Mathieu van der Poel ganz überlegen gewonnen. Also genauso überlegen wie Paris-Roubaix eigentlich. Und da war es bei den Männern dann so, dass ich mir das zumindest, ich hatte an dem Tag selber eine lange Trainingseinheit und habe das Finale dann geschaut. War ja auch ein extrem schnelles Rennen. Und da dachte ich mir ähnlich, wie du gerade so ein bisschen Elisa Balsamo kritisiert hast oder gesagt hast, ey, die lässt sich da ranfahren und so oder taktisch manchmal was hinterfragt, dachte ich mir beim Männerrennen, weil es war ja super spannend. Ich habe voll mitgefiebert für Dylan Teuns, der mit Betty Jules ewig gekämpft hat für Platz 2 und 3, immer so 10, 15 Sekunden vor dieser Verfolgergruppe. Und dann werden die ja wirklich so 100 Meter vom Ziel eingeholt und von der Gruppe der Mitfavoriten hinten übersprintet von den 10, die da von hinten noch kommen. Und auf der einen Seite erstmal riesen Chapeau an das Team UAE, die da ja mit 4 Fahrern vertreten waren, also mit Mikkel Beard, mit Nils Polit, mit Tim Wellens und mit Anthony Morgado und noch ein paar andere. Aber da dachte ich mir so, also ich habe halt das verfolgt, war natürlich für Dylan Teuns, mein Teamkollegen, dass der auf dem Podium steht. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, Alter, warum fahren die anderen Fahrer denn da mit? Also diese Gruppe ist ja komplett gekreiselt, obwohl da 4 UAE-Fahrer waren. Und wenn ein Fahrer mal eine Führung ausgelassen hat, dann war das eher einer von den UAE-Fahrern, wo ich mir so dachte, so wie, ich nenne jetzt nur mal beispielhaft, Oliver Nasen war in der Gruppe. Und der ist wirklich rotiert und rotiert. Und ich dachte mir so, ey, der fährt jetzt voll, um die zurückzuholen. Und dann wird er im Sprint irgendwie Sechster der Gruppe. Warum setzt er sich jetzt nicht hinten drauf und sagt, ich lasse mich da ranfahren? Im schlimmsten Falle sprinte ich für Platz 4. Und im besten Falle sprinte ich für Platz 2. Also, da saß ich auch wirklich vom Fernseher und habe gedacht, was machen die da alle gerade? Und dann, für mich, ich fand es schade, denn den Teuns, Betty Jules hätten es verdient gehabt, auf dem Podium zu stehen. Werden kurz vorm Ziel übersprintet. Mathieu van der Poel gewinnt ganz überlegen von vorne und Mozzato wird Zweiter, Matthews wird Dritter, Nils Polit wird Vierter und dann wird Matthews ja im Nachhinein noch, wie sagt man, relegiert, auf den 11. Platz gesetzt, auf den letzten Platz der Gruppe und dadurch stand ja Nielsen auf dem Podium, was natürlich aus deutscher Sicht und für mich persönlich, ich hab mich für ihn gefreut, hab mir das aber angeschaut und dachte mir so, yo, Matthews hätte man jetzt auch nicht relegieren müssen, aus meiner Sicht, in dem Sprint. Der fährt natürlich schon sehr weit rüber, aber der Sprint war natürlich auch, das sind alle Mause tot gewesen und die sind irgendwie eh alle von links nach rechts gesprintet und wollten sich irgendwie ins Ziel retten. Wie hast du das Männerrennen gesehen?
Na, für mich wäre es natürlich schön gewesen, wenn Betiol noch weiter vorne angekommen wäre, weil er ja mein Tipp, Siegertipp, ne? War. Und es sah ja auch im vorherigen Rennen schon gut aus für ihn, bis er dann gekrampft hat. Und da sah dein Tipp, Wout, ja anders aus, als er gestürzt ist. Da können wir auch gleich noch, wie gesagt, drüber sprechen.
Das war richtig, richtig reingeschissen mit meinem Tipp. Also
mit dem Tipp, genau.
Gute Besserung an der Stelle, aber wir haben wirklich diese Podcast-Folge aufgenommen am Dienstag, ich glaube den Tag vor dem Sturz. Und dann war halt einfach schon 5 Tage lang klar, dass mein Tipp für die Runde nicht mal am Start steht, ey.
Ja, und ich habe eigentlich sozusagen nur aufs falsche Rennen getippt. Also hätte Betiol zumindest keine Krämpfe bekommen, weil ich ja auf Voss und Betiol getippt habe. Oder habe ich Voss und Betiol? Ja, ich glaube schon.
Ja, hast du. Kurze Frage, hast du beim E3-Preis, da hat ja dann, ich glaube, Flanders Classic war das, die Rennen veranstalten, die haben einen Reel gemacht mit Betiol. Hast du das gesehen?
Nee.
Das ist so gerade in den Radfahrkreisen ist es ein sehr beliebtes Wheel, dieses 5-Minute Full Gas, Tidin, 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 Motor kaputt. Und das hat Flanders Classic mit ihm gemacht, wie er erst voll wegstrahlt vorne auf Platz 1 fährt und dann so Tidin, 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 wie er mit dem Bein ausgeklickt, krampft und dann so Motor kaputt. Und ich dachte mir nur so, Alter, schon auch Eier von dem Rennveranstalter, das so als Wheel zu machen, das fand ich sehr amüsant, ey.
Ja, aber ich glaube, der nimmt es mit Humor. Ich würde sagen, der nimmt sich, glaube ich, selber nicht zu ernst.
Aber es war auf jeden Fall witzig.
Das stimmt allerdings. Ja, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gar keine richtige Meinung zum Männerrennen. Es war so, ich habe ja gesagt, ich will nicht auf Van der Poel setzen, um nicht einfach wieder das Gleiche wie immer zu sagen. Am Ende war es ja dann eigentlich irgendwie klar.
Ja. Gefühlt war es klar, ja.
Ja, deshalb.
Also es ist aber auch nochmal krass, wenn man jetzt so, wenn man so drauf schaut. Also die Ronde ist schon die Ronde, ist auch ein geiles Rennen, Flandern-Rundfahrt und so. Und eigentlich spielt sich ja die ganze Klassikerzeit da mit Dwarsdorf-Flandern, mit E3. Das sind ja alles schon die Straßen von der Ronde und irgendwie ist es so gefühlt immer so wie die Generalprobe oder ein Vorgeplänkel für Flandern. Aber wenn dann Roubaix kommt, überstrahlt es ja trotzdem nochmal alles. Also Flandern-Rundfahrt ist dann auch ein Monument, aber ist dann irgendwie doch für mich persönlich zumindest nicht so nachhallend wie ein Paris-Roubaix oder hat nicht so diesen epischen Charakter.
Ja, das stimmt. Es hat irgendwie so, gehört halt, also ich habe immer so das Gefühl, es gehört halt dazu, weil es gibt es halt jedes Jahr, aber auf Roubaix, da fiebert man schon so richtig hin und weiß ja dann auch, dass das nochmal eine ganz andere Wahrnehmung außerhalb der Radsport-Bubble hat, weil es einfach, weil man es doch kennt. Also jeder kennt diese Kopfsteinpflaster und dann sagen die auch immer so, ja, es ist das Rennen mit den Kopfsteinpflastern und denkst dir nur so, ja gut, der Großteil der Klassiker sind mit Kopfsteinpflastern,
ja.
Aber man weiß ja dann schon, was die Leute meinen damit und die Leute meinen damit halt Roubaix und nicht Flandern.
Ja, ja, das stimmt schon. Und ja, also obwohl, also ich meine, ich finde es halt krass, weil die Flandern-Rundfahrt ist an sich ja viel, viel schwerer als Roubaix. Also zumindest für mich als Fahrer. Roubaix ist super hart, also gar keine Frage. Ist auch so total mystisch natürlich, so 60 Kilometer Kopfsteinpflaster. Aber nur mal so als Beispiel, Roubaix habe ich 6-mal gefinisht, Flandern-Rundfahrt bin ich 3-mal gefahren und bin nie ins Ziel gekommen. Also das ist das einzige Rennen meiner Profilaufbahn, was ich nie beendet habe. Weil so, also einfach, wenn du jetzt rein auf die Werte schauen würdest, ist die Flandern-Rundfahrt wirklich viel schwerer als Paris-Roubaix.
Ja, ja, also ich bin es ja auch nur einmal gefahren und bin auch nicht ins Ziel gekommen. Es ist halt, ja, es ist halt einfach durch dieses Repetitive von den Anstiegen macht es einfach viel, viel härter. Aber natürlich auch wieder abhängig vom Fahrertyp. Also ich glaube, sowohl du als auch ich sind halt Fahrer, ja, die leiden, sobald es bergauf geht. Und andere Fahrer sagen halt, Roubaix ist so scheiße, weil es nur flach ist. Und wo wir halt sagen, ja, voll gut. Ja, einfach ja. So übers Vollgas übers Kopfsteinpflaster knattern.
Das stimmt.
Deshalb ist wahrscheinlich auch
ja, okay, da vielleicht ist ein bisschen
sehr Fahrertyp abhängig. Ja.
Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Bicycle, dem führenden Marktplatz für gebrauchte Bikes. Auf Bicycle warten mehr als 20.000 gebrauchte und refurbished Rennräder, Gravel und Mountainbikes aus über 30 Ländern auf euch. Die Plattform connectet also Käufer und VerkäuferInnen aus aller Welt und bietet euch den einfachsten Weg, eure Bikes zu kaufen und verkaufen. Euer altes Fahrrad verkauft ihr auf Bicycle so einfach, schnell und sicher wie nirgends sonst. In nur 3 Minuten ist eure Anzeige erstellt und Bicycles Algorithmus füllt euch so ziemlich die ganze Anzeige automatisch aus und schlägt euch dann sogar noch den idealen Verkaufspreis vor. Ihr müsst dann nur noch Fotos hochladen und ein paar letzte Angaben zu Zustand, Farbe und Kilometerstand machen und schon ist euer Bike online und ready to be sold. Ist euer Bike einmal verkauft, schickt euch Bicycle das nötige Verpackungsmaterial zu und organisiert die Abholung des fertigen Pakets bei euch daheim. Ob ihr also eurem alten Bike ein zweites Leben schenken wollt oder ihr euch einfach ein weiteres Rad zulegen wollt, Bicycle.com ist die perfekte Plattform für euch. Ich finde die Seite wirklich mega. Ich sag's nochmal, Bicycle.com. Checkt das Ganze in den Shownotes aus. 2 Daumen hoch gibt's von mir. Werbung Ende.
Frauenrennen Flandern. Was ist da? Da gewinnt ja Elisa Longoberghini.
Ja, vor Cassia.
Lamborghini. Hat die eigentlich Spitznamen Lamborghini? Das wird doch voll Sinn machen, wenn man die Lamborghini nennt.
Ja, das klingt nach einem Witz, den du machen würdest.
Elisa Lamborghini.
Also, mir hat es natürlich so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich hätte natürlich mich sehr, sehr, sehr gefreut, wenn Cassia das Rennen gewonnen hätte. Aber
der Zweite, wie immer, ist auch gut.
Aber ja, ich glaube, sie war auch super happy mit dem Ergebnis. Deshalb, we'll take it. Und das Duo Longoborghini und Shirin van Anrooy waren ja auch schon bei Omloop Het Nieuwsblad am Together Working Well. Diesmal hat es auch funktioniert. Genau. Ja, also es war auf jeden Fall, finde ich, ein spannendes Rennen. Und es war auch interessant zu sehen, dass Kopecky mal nicht so krass dominant aus. Also ich fand jetzt zum Beispiel jetzt Roubaix, da hatte man einfach so das Gefühl, die war die ganze Zeit so richtig in Control. Zum Beispiel, als sie kurz ihren Lenker da festgeschraubt hat und dann war so, ah ja, jetzt kommt ja das nächste Kopfsteinpflasterstück, ah, ich fahre schnell einfach an der Gruppe vorbei und fahre als erstes ins Kopfsteinpflasterstück. Also sie sah schon immer sehr, sehr, sehr kontrolliert aus. Wogegen jetzt bei Flandern grundsätzlich SD-Works, die ja sonst dann auch viel dominiert haben, plötzlich auch so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Und das hat das Rennen natürlich auf eine ganz andere Art und Weise mal sehr spannend gemacht, weil SD-Works auf einmal hinterhergefahren ist und nicht vorne raus.
Ja.
Und ja, am Ende war, natürlich auch nicht mal auf dem Podium.
Ja, nee, das war auf jeden Fall mal eine Überraschung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mir kommt gerade eine richtig witzige Story noch hoch von dem Abend vor Roubaix.
Die kommt dir hoch.
Ja, die kommt mir gerade in mein Gedächtnis, weil die auch wieder was mit deinen Blasen zu tun hat, weil wir halt am Samstagabend vor dem Rennen Roubaix saßen wir da und haben... was lachst du jetzt? Was lachst du? Was war jetzt witzig?
Ich frage mich nur, was bei der Vorabend vor Roubaix und Blasen jetzt für eine Story kommt.
Blasen an den Händen. Ich meine, die bei Kopfsteinpflaster und Blasen an den Händen. Und
ach so, wir haben ja. Alle, ich meine ich auch.
Wir haben alle darüber geredet. Hattest du schon mal Blasen an den Händen? Was machst du dagegen? Und dies und das. Und irgendwie kurz davor, wir haben halt so Wiley Sheehan und Wiley Pickwell im Team. Und die sind halt schon sehr viele Rennen so in Nordamerika gefahren. Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber auf jeden Fall haben die so als Side-Fact gedroppt, dass die früher immer bei ihren Rennen Sekundenkleber dabei hatten. Weil wenn die gestürzt sind und die hatten zum Beispiel einen Cut oder so, dann war das mal mega nervig in Amerika in die Krankenhäuser zu gehen, weil es auch oft ewig gedauert hat in der Notaufnahme. Und dass die halt anstatt zu nähen einfach oft ihre Wunden, so wenn das so kleine Cuts waren, dass sie die mit Sekundenkleber zugeklebt haben. Und die Europäer saßen einfach, also wir saßen einfach komplett fassungslos da und waren so, hä? Und was ist, wenn das sich infiziert oder keine Ahnung was? Und für die war das so das Normalste der Welt. Und auf jeden Fall habe ich dann bei dem, also so, ich habe das so halb gagmäßig gemacht und habe dann voll einen Lachanfall bekommen, weil ich wieder gemerkt habe, dass es so richtig kurzsichtig von mir war. Ich habe mich halt so also als Gag gesagt, so, ja, das ist auch morgen meine Sache für Roubaix. Ich mache mir Sekundenkleber auf die Hände und klebe die an den Lenker. Und um keine Blasen zu bekommen. Und dann dachte ich so kurz, ich dachte halt wirklich ganz kurz so, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, und wie bremst du dann? Und dann war ich so, ah ja, stimmt, das geht ja gar nicht. Und dann so der Nächste, und wie willst du noch was trinken? Und dann war ich auch so, ah ja, stimmt, das geht ja auch nicht. Ich kann mir nicht mal einen Riegel aus dem Trikot holen. Und hab mich halt voll reingesteigert und fand das mega witzig, dieses Bild, dass man das macht, so, dass man sich bei Roubaix am Anfang mit Händen die Sekundenkleber die Hände an den Lenker klebt und losfährt. Und dann so nach einer Minute so merkt so, fuck, das war richtig dumm. Das habe ich überhaupt nicht durchdacht. Da haben wir uns so richtig reingesteigert, weil ja bei Roubaix nach jedem Kopfsteinpflasterstück stehen ja die ganzen Pfleger und so da, falls du Platten hast, mit Laufrädern, aber auch mit Flaschen und so, dass du immer so aus jedem Kopfsteinpflasterstück kommst du so raus und reißt den Mund auf und sagst so, spritz mir Wasser in den Mund, ich hab so Durst. Und dann hatten wir, also der komplette Tisch hat einfach übelst gelacht über diese Idee, sich Sekundenkleber auf die Hände zu machen. Naja.
Vor allem auch die Vorstellung, wie du stürzt, wenn du einfach am Lenker festklebst. Sieht, glaube ich, auch sehr swaglos aus.
Mit Rad.
Ja, unangenehm.
Ah, fuck.
Klimakleber. Naja. Genau, was ich eigentlich auch noch die ganze Zeit zu Roubaix sagen wollte, was ich finde ich nämlich am Ende im Ergebnis gar nicht so richtig zeigt, dass Christina Schweinberger schon wieder so ein richtig gutes Rennen gefahren ist.
Sehr gut gefahren, ja.
Die war gefühlt die ganze Zeit da, die war in jedem Move, die war immer irgendwie an Position 2, 3, also Position immer perfekt, sah richtig smooth aus. Am Ende in Anführungsstrichen nur 17. Aber ich finde das Rennen, das sie gefahren ist, war echt beeindruckend.
Ja, richtig stark. Die war ja auch einfach zwischenzeitlich bei dem Rennen, als Kopecky die erste Attacke setzt, war sie ja, glaube ich, nur mit Kopecky und Voss auch weg. Und sah aus, als wenn sie aufs Podium fahren kann. Und ja, also die hat sich echt krass entwickelt. Und wenn Christina so weitermacht, dann wird die auch auf jeden Fall in Zukunft auch mal eine der großen Klassiker gewinnen. Da bin ich mir sicher.
Yes.
Anderes Thema. Tanja, hast du eigentlich einen Fahrradführerschein?
Ja.
Hast du Fahrradführerschein gemacht in der Schule?
Ja.
Weil das mir auch, ich habe mir das auch als Themenpunkt aufgeschrieben, weil ich habe letztens irgendeinen Podcast gehört, da ging es um Fahrradführerschein und da ist mir meine Fahrradprüfung wieder in den Sinn gekommen und da muss ich sehr herzhaft auch lachen, weil ich reflektieren musste und mir gedacht habe, yo, das war auch schon wahnsinnig dumm damals als Kind. Also als ich Fahrradführerschein gemacht habe, ich war so ein richtiger Junge, der sich dann irgendwann dachte, also ich habe das überhaupt nicht durchdacht. Ich dachte halt so, ich kann halt voll gut Fahrrad fahren natürlich. Und dieser Fahrradführerschein ist ja viel zu niedrig für mich, weißt du, viel zu low. Und ich bin ja viel zu krasser Radfahrer, so als wenn ich den Fahrradführerschein nicht schaffe. Und dadurch wollte ich natürlich viel zu cool das alles machen, viel zu schnell. Was natürlich dann total dumm ist in so einer Fahrprüfung. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in dieser entscheidenden Phase dann auf eine Kreuzung zugerollt bin und ein Auto kam und ich aber noch dieses typische aus dem Radverein noch hatte, also das schaffe ich noch ganz schnell, so weißt du? Und bin dann so ganz schnell vor diesem Auto über die Kreuzung gefahren. Und ich weiß noch bis heute, dass der Polizist eigentlich zu mir meinte so, naja, eigentlich bist du durchgefallen und dann wäre ich der Einzige in der Klasse gewesen, der den Fahrradführerschein nicht bekommen hätte. Und dann hatten die, glaube ich, Mitleid mit mir, auch weil das noch in Unna war und ja gut, so in Unna, Kleinstadt, gerade zu der Zeit, als ich Kind war, war wirklich Erik Zabel wahrscheinlich der bekannteste Mensch aus diesem Ort. Und ich glaube, um mir diese Häme zu ersparen, haben sie mir dann auch aus Mitleid einen Fahrradführerschein gegeben. Und ich weiß auch, dass meine Mutter auch dabei war und die gesagt hat, nee, der hat den nicht verdient. Wer so blöd ist, der kriegt keinen Fahrradführerschein. Naja, das zum Thema Fahrradführerschein. Das ist mir irgendwie eingefallen und dachte ich, witzige Story im Podcast.
Das wäre auch eigentlich ein schöner Titel gewesen. Habt ihr irgendwie so das Unna-Tagblatt oder sowas? Sohn von Erik Zabel kriegt keinen oder fällt durch den Fahrradführerschein. Als einziger seiner Klasse.
Als einziger aus der Klasse auch so. Ach ja, so richtig falscher, ist nicht mal falscher Ehrgeiz, ist schon auch viel Dummheit, aber auch so, ja, stell dir, du kanntest mich, als ich 22 war und hast gesagt, ich war sehr nervig, stell dich mir mal vor mit 12. So, da.
Ganz unangenehm. Aber ich muss sagen, also wir haben das in der Grundschule gemacht und ich habe selbst wenn ich daran zurückdenke, habe ich ganz unangenehme Erinnerungen, weil ich weiß noch, dass ich so panisch war, irgendwelche Fehler zu machen, weil ja die Polizei dabei war. Also es war einfach, da war so ein Polizist und ich war so ultra gestresst einfach, weil ich dachte, wenn ich jetzt einen Fehler mache, komme ich ins Gefängnis.
Ja, stimmt, ich habe das
auch in der Grundschule gemacht. Ja, da merkt man, wie unterschiedlich wir eigentlich sind.
Wir hatten jetzt in der Grundschule 6 bis 10. Ja, also ich war nicht 12, als ich einen Fahrradführerschein gemacht habe. Dann war ich eher so 9 oder 10. Ist ja auch geil, so richtig.
Aber schon dreimal
sitzen geblieben und trotzdem Fahrradführerschein nicht geschafft. Ach ja. Na gut, wir müssen, glaube ich, noch einmal über das Thema Baskenland-Rundfahrt sprechen, weil das war ja auch. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas von der Baskenland-Rundfahrt geschaut. Also wenn es ein Rennen gibt, was mich wirklich gar nicht interessiert, dann ist es die Baskenland-Rundfahrt, weil da wirklich nur Bergfahrer fahren.
Obwohl tatsächlich war ich jetzt auch wieder überrascht, wie schön, also vor allem zum aktuellen Zeitpunkt, aber wie schön einfach ganz viele Streckenanteile sind.
Ja ey, das Baskenland an sich, um da einen Urlaub zu machen oder einfach Fahrrad zu fahren oder einfach Zeit zu verbringen, mega. Also wirklich, also diese ganze Ecke da, die Grenze Baskenland zu Frankreich rüber, ist ja geil. Dann auch, wenn du nach Porto runterfährst, nach Portugal runterfährst, auch mega cool. Das ist ja wirklich, die Gegend ist mega, aber das Rennen interessiert mich einfach aufgrund der Charakteristik nicht so wirklich. Aber es war natürlich eine riesen News, als in Etappe 3 oder 4 war es, Mitte des Rennens, ja, einfach riesengroßer Sturz passiert. Und wenn man sich eigentlich so die Top-Favoriten auf die Tour dieses Jahr anschaut, mit Roglic, Pogacar, Vingegaard und Evenepoel, so die Top 4, hat es halt einfach 3 davon in diesem einen Sturz auf die Fresse gehauen. Evenepoel den Tag davor, Evenepoel Schlüsselbein gebrochen oder Schulterblatt. Vingegaard hat es, glaube ich, am schlimmsten erwischt, ey, wo, glaube ich, jetzt überhaupt nicht absehbar ist, ob der die Tour de France überhaupt fahren kann. Mit Schlüsselbeinbruch und Rippen gebrochen und vor allen Dingen eine Lungenprellung, ne? Roglic ist auch noch gestürzt. Der ist den Tag davor schon gestürzt, also 2-mal schwer hintereinander gestürzt. Der hat meines Wissens keine Knochenbrüche, aber trotzdem waren die Verletzungen so schwer, dass er das Rennen beendet hat. Dementsprechend fährt Poggi, der hat die Katalonien-Rundfahrt gewonnen, der bereitet sich jetzt auf den Giro vor. Und so seine drei Hauptkonkurrenten, die haben sich jetzt für den Moment erstmal richtig entschärft. Also Roglic wird wahrscheinlich die Tour fahren können, das kann man glaube ich schon sagen, aber bei den anderen beiden ist echt ein Fragezeichen dahinter, ob die überhaupt fahren können und wenn ja, in was für einer Form stehen die da am Start. Also das ist natürlich hinsichtlich zur Tour de France, wo sich ja dann wirklich so das Herz des Radsports, war das schon ein krasser Tag.
Ja voll, ich habe mir das jetzt eh auch gerade bei Vingegaard und bei Wout van Aert ein paar Mal gedacht, weil die ja auch so Verletzungsmuster haben, die wir ja auch in der Klinik machen, einfach weil wir auch eine Thoraxchirurgie haben und damit ja auch viele gerade so Rippenbrüche und mit Lungenbeteiligung, also ob die dann, ob es dann Pneumothorax, Hämatothorax und so weiter. Aber dass es halt auch trotzdem wirklich ein krasser Einschnitt ist, weil es dann auch manchmal halt größere operative Eingriffe braucht, je nachdem wie die Rippen aussehen und das kann ja auch bei so einem Sturz halt einfach auch ein bisschen übler enden. Dann denkt man schon so, da kann so eine Karriere halt auch schon mal sehr stark beeinflusst sein. Also, weil die Lunge ist halt auch im Endeffekt sehr essentiell für deine Leistungsfähigkeit. Voll. Genau.
Also ich will nur sagen, liebe Grüße und vor allen Dingen sehr, sehr gute Besserungen an all die gestürzten Fahrer. Es war auch krass, also wirklich auch bei Paris-Roubaix dann den Tag davor bei der Teampräsentation, habe ich nur Fragen eigentlich zu diesen Stürzen bekommen in Verbindung mit der Schikane und zur Fahrersicherheit und all das. Und dann habe ich auf der einen Seite gesagt, mich würde wirklich interessieren, ob es diese Diskussion auch geben würde, wenn jetzt die Fahrer, die dort gestürzt sind, nicht so prominent gewesen wären. Also wenn dieselbe Sturz in Duast auf Flandern und der Baskenland-Rundfahrt passiert wäre und der wären halt nicht Evenepoel, Roglic, Vingegaard und Wout van Aert gestürzt, wäre der Aufschrei auch so groß gewesen? Das ist die erste Frage, was ich bezweifle. Und dann ist natürlich immer direkt so diese Sicherheitsfrage. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe heute mit Juri Hollmann und Nils Pole trainiert und Juri hat zu mir zum Beispiel gesagt, dass ihm das dieses Jahr auch extrem auffällt. Gefühlt ist jeder in so einem Vertragsjahr. Und er sagt, also noch viel krasser, weil ich dann auch gesagt habe, das habe ich auch im Interview gesagt, mit der ARD damals zum Beispiel, ich denke irgendwie immer noch, also es ist irgendwie eh komplett krass, dass in den Städten wird verkehrsberuhigend gebaut, es gibt viel, viel mehr 30er-Zonen und alles und das sind exakt dieselben Straßen, auf denen wir fahren mit 60, 65 km/h. Bei uns soll alles immer schneller werden, immer mehr Aero, all das. Der Radsport ist eh so, wenn dir gesagt wird, nehmen wir mal die Schikane von Roubaix als Beispiel jetzt, da kommt ein Nadelöhr, dann ist ja nicht so, dass die Fahrer sich denken, oh, da kommt eine Gefahrenstelle, wir fahren jetzt mal langsam und dass wir alle sicher durchkommen, sondern es wird ja, das Tempo wird ja erhöht, man fährt ja umso schneller drauf hin, weil man als Erster da durchfahren will, wenn man genau weiß, sonst habe ich einen Nachteil. Also auch diese ganze Denkweise und ich habe irgendwie immer noch in meinem Kopf, weil in jedem Performance-Test, in jedem Aero-Test wird einmal erzählt, die Reifen sind so entscheidend, der Reifen ist so entscheidend und man müsste natürlich irgendwie schauen, wie bekommt man eine Lösung hin, um nicht komplett die Reifenhersteller, den ganzen Markt zu killen, so als Beispiel. Aber wenn es irgendwie so einen einheitlichen Reifen geben würde für alle Teams, so einen richtigen Trainingsreifen, der extrem langsam ist, weißt du, dann wird das halt einfach, dann wird halt Mathieu van der Poel nicht mehr mit 48 km/h Roubaix gewinnen, sondern vielleicht nur mit 43 km/h. Und dann macht man das Rennen 20 Kilometer kürzer und hat auch 5,5 Stunden am Ende, so weißt du. Also das ist so mein Gedankengang. Mach doch da, wo wir den Kontakt mit der Straße haben, da, wo du so den meisten Einfluss nehmen kannst, mach doch die Reifen viel, viel langsamer. Da hat Juri dann auch gesagt heute, ja Digga, aber die ganze Technik darauf ist ja, dass du einen schnellen Reifen machst. So, du kannst jetzt nicht einfach aus Sicherheit sagen, machen wir nicht so. Ich sehe, könnte ja, man vielleicht schon sagen, aber...
Das widerspricht ja irgendwie so dem ganzen Sportgedanken an sich, so dieses schneller, höher, weiter. Dann ja, gut, zu sagen, okay, wir machen einen langsameren...
Dann nimmst du aber immer mehr Stürze in Kauf. Also ich sag ja, ich denke ja auch nur laut. Ne? Ich habe jetzt keine Lösung parat, aber ich denke irgendwie immer noch.
Ich habe das Gefühl,
um das Ganze zu verlangsamen und genau und meinen Punkt nochmal kurz klar zu machen. Und ich habe halt dann auch wie jetzt gerade so ein bisschen so einen Monolog gehalten und dann sagt Juri irgendwann zu mir, Digga, ich glaube, klar, Material und alles schneller ist auch eine Sache. Aber weißt du, was mein Gefühl ist? Die Risikobereitschaft wird immer mehr. Die Risikobereitschaft der Fahrer wird immer größer. Und er fragt sich, warum ist das eigentlich so? Also liegt es daran, dass man jetzt halt wirklich, wenn man gute Rennergebnisse hat oder sogar Rennen gewinnt, dass man richtig große Verträge unterschreiben kann, dass es halt einfach viel mehr Geld in diesem Sport gibt. Und er sagt halt, das ist halt so ein bisschen seine Theorie gerade, er sagt, ey, so viele Fahrer sind im Vertragsjahr, die haben irgendwie Existenzängste, die haben Druck und die denken sich natürlich, naja, wenn ich ein gutes Ergebnis will, muss ich an den entscheidenden Stellen im Rennen vorne fahren. Und dann wird halt nicht mehr gebremst, ne? Also, und da muss man auch sagen, die Fahrweise hat sich ja krass geändert. Mit einer Scheibenbremse mit einer Felgenbremse im Regen zum Beispiel, da musstest du ja einfach vor der Kurve bremsen, um da irgendwie durchzukommen. Weißt du? Mit einer Scheibenbremse hast du ja wirklich das Gefühl, alle lassen reinlaufen und die wird nur noch angefasst, wenn du wirklich reagieren musst, so ungefähr. Also das ganze Bremsverhalten, das Fahrverhalten hat sich auch nochmal geändert und fand ich wirklich sehr interessant heute von Juri, der 24 Jahre alt ist, so zu hören, zu sagen, ey, ich bin da unander gefahren, ich bin jetzt Baskenland-Rundfahrt gefahren, das sind nicht die Klassiker und trotzdem haben wir so viele Situationen gehabt, die brenzlig waren, weil die Risikobereitschaft, gar nicht mal bei Sprintern oder Klassikerfahrern, auch bei den Bergfahrern, er sagt, ey, da wird voll reingehalten und die Stürze passieren einfach, keiner bremst mehr, da bremst einfach keiner mehr. Und das fand ich halt sehr interessant zu hören, wo ich mir denke, ja gut, vielleicht liegt es auch wirklich an uns und an der Risikobereitschaft, dass immer mehr Stürze passieren und dann auch leider immer so schlimme Stürze gerade.
Ja, ich glaube, dass das auch auf jeden Fall so ein Punkt ist, also wir sprechen ja viel über Fahrersicherheit und was man verändern kann und sprechen ja dann auch immer viel über die Veranstalter, aber ich meine, klar, die Fahrer müssen sich auf jeden Fall auch an die eigene Nase packen. Gerade auch so Situationen wie Ausweichen auf Fahrradwege und da nochmal schnell ein Stück nach vorne fahren. Das all das, was man halt nutzt, um irgendwie Positionen im Feld leicht gut zu machen, ja, sind halt alles auch immer so Gefahrensituationen, die halt auch schnell Stürze auslösen können. Das, was ja eigentlich letztes Jahr, der Sturz von Filip Maciejczuk, als er da vorbei ist in den Graben gefahren ist. Das sind halt die Situationen, die gehen halt irgendwie so in 80% der Fälle geht's gut, 20% nicht. Mal ist ein schwerer Sturz, wo dann halt eben auch gute, also Topfahrer betroffen sind, dann wird wieder diskutiert. Ein Großteil der Stürze passiert aber halt auch irgendwo im Feld, wo Leute halt versuchen nach vorne zu kommen und dann interessiert es am Ende keinen. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch der Großteil der Stürze, die so passieren, dass man halt wirklich auch als Fahrer sagen muss, es gehört halt auch irgendwie Respekt gegenüber der anderen Person dazu und gegenüber der Gesundheit der anderen Person. Und da kann man halt, es ist halt irgendwie total schwierig. Also grundsätzlich im Sport Vernunft und
Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich einhaken darf kurz,
ja,
du hast Respekt angesprochen. Ich würde sagen, so wenig Respekt wie dieses Jahr im Feld habe ich auch selten erlebt. Und da kannst du ja auch mit jedem sprechen, so, ich habe letztens mit meinem Manager kurz darüber gesprochen, der hat gesagt, ja, aber wenn ich vor 10 Jahren mit einem Fahrer in deinem Alter gesprochen habe, hat er auch gesagt, ja, die jungen Fahrer haben keinen Respekt mehr. Und jetzt bist du der Alte, jetzt sagst du auch, die jungen Fahrer haben keinen Respekt mehr. Und dann sage ich so, ja, aber ich hätte nicht mit einem Tom Bohn oder Cancellara damals gekämpft. Also da hatte ich viel zu große Ehrfurcht vor denen, ne? Und jetzt ist wirklich Neopros kommen hoch. Und denen ist wirklich alles egal. Also da wird auch nicht mehr gebremst. Und es wird auch wirklich oft halt, habe ich auch schon erzählt, dass ich im letzten Podcast, dass ich irgendwie gefühlt jetzt der alte Mann im Feld bin, der sich nur noch aufregt. Aber wirklich oft, wo du so denkst, so, man lässt irgendwie extra eine Lücke, um in eine Kurve reinzurollen oder so. Und dann sticht dir halt einer rein und muss doppelt bremsen. Und denkt mir so, Alter, was machst du? So fährt man, also einfach so ganz normales Verständnis, wie man auch eine Kurve oder Rennen fährt. Das gibt's ja auch teilweise gefühlt gar nicht mehr. Und ich mir so, ey, das macht mich halt wahnsinnig. Und auch, also jetzt Juri, der hat Geschichten vom Baskenland erzählt mit einem Roadblock, dann wird durch einen Graben gefahren, festgehalten, da haben sich Fahrer geboxt im Feld, das ist nur untergegangen, weil das die Etappe war, wo der schlimme Sturz passiert ist und so, wo ich mir so denke, ey, also tut mir leid, aber so, weißt du, sich gegenseitig schlagen und so, und wo sind wir denn?
Ich habe auch schon Fahrerinnen geboxt, leider auch im Fernsehen zu sehen.
Ja?
Ja, aber halt einfach so, weil die ist mir so für die Karre gefahren, einfach ein paar Mal. Und ich habe ihr ein paar Mal schon gesagt so, Digga, reiß dich mal zusammen jetzt. Und dann fährt sie mir wieder vor die Karre und mich haut es wieder fast auf die Fresse. Und wir sind so an Position 1, 2 und Kamera halt von vorne. Und dann habe ich einfach geboxt. Also nicht ins Gesicht oder sowas, aber einfach geboxt. Und Lennart hat gemeint, er hat sich's angeguckt und ein bisschen geschämt. Aber ich finde, manchmal ist es ja auch so, wenn du halt, das ist ja dann auch so der Punkt, du weißt ja, okay, ich ziehe jetzt gerade zurück, deshalb geht's gut. wenn ich jetzt aber das nicht mache, dann stürzen wir. Und dann, dann, dass die Person dich dann in diese Situation bringt, das regt mich dann halt wirklich auch massiv auf.
Ja, ja.
Also,
ja, geht mir
da
werde
ich dann auch körperlich.
Also, es ist sehr interessant, wohin sich das entwickelt, dieser ständige Positionskampf und ja, einfach so wirklich beschreiben, ne? Das habe ich letztens irgendwo gehört und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Wenn da eine Gefahrenstelle ist, dann beschleunigt das Feld. Also wirklich, man wird ja logischerweise, logisch wäre es ja so, dass man sagen würde, okay, da kommt eine Gefahrenstelle, man warnt, wie im Training auch bei der Gruppenausfahrt, man warnt seine Mitfahrer, da kommt was und wir fahren da irgendwie entspannt durch und genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird drauf zugewastet, weil man sich denkt, geil, vielleicht passiert ein Sturz auf Position 20, dann haben wir die eliminiert, so ungefähr, ne?
Aber ich meine, du weißt ja auch, wie es in der Vorbesprechung vom Rennen ist. Dann wird halt gesagt, okay, hier ist eine Gefahrenstelle, hier ist eine Gefahrenstelle, da müsst ihr vorne sein. Wenn ihr nicht vorne seid, haben wir ein Problem. Dann wird den Helfern gesagt, ihr müsst auf jeden Fall alle nach vorne fahren. Dann hat jeder diesen Druck, ich muss meinen Job machen, ich muss meinen Job machen. Ja, und dann, so ist es halt dann.
Ja, es ist krass. Siehst du ja jetzt bei Roubaix zum Beispiel, wenn du da bei den ersten 30 warst, hast du ein geiles Rennen gehabt, wenn du da nicht warst, war dein Rennen vorbei, ne? Und dann sagt der sportliche Leiter nach dem Rennen auch nur, ja, warum wart ihr da nicht, wenn du da nicht warst, ne?
Genau.
Und wenn du halt sagst, ja gut, es gab keine Möglichkeit mehr nach vorne zu fahren oder irgendwas ohne einen Sturz. Oder ich bin da fast gestürzt, ich habe Position verloren dadurch. Das interessiert halt auch keinen, ne? Dann sagen sie auch nur, ja gut, du warst nicht da, mehr will ich nicht wissen.
Naja. Exakt.
Naja. Also wir wünschen auf jeden Fall allen Fahrern, die gestürzt sind und Fahrerinnen, gute Besserung. Mal schauen, was das noch für Auswirkungen hat in der Zukunft. Ich würde sagen, wir werden das in den nächsten Podcast-Folgen besprechen. Das war so der große Roundhouse-Kick von uns in Richtung Klassiker. Die haben wir alle mal jetzt durchgesprochen und durchgenommen.
Ja, durchaus. Und zu schweren Stürzen wollte ich noch sagen, hier auch gute Besserung an Marlene Reusser, die sich, glaube ich, Kiefer gebrochen hat, auch die Zähne involviert. Also alles ganz, ganz, ganz fies. Und da habe ich gesagt, so einer der Stürze, also ich denke immer, es gibt keine guten Stürze, aber so Stürze, die Gesicht involvieren, finde ich immer echt, mit die Vorstellung finde ich echt am fiesesten. Ja. Deshalb gute Besserung.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben es, Tanja. Wollen wir ein Rap draus machen? Let's wrap it up.
Dein Internet ist auch wirklich, dein Internet sagt eigentlich, hört auf, weil da kommt nicht mehr viel.
Also ich verstehe dich super, vielleicht ist es dein Internet.
Ja klar, weil mein Internet ja toll ist, verstehst du mich super. Aber
Fahrradführerschein nennen wir die Folge, würde ich sagen.
Ja, oder Sekundenkleber am Lenker.
So, das ist ein bisschen lang, obwohl Fahrradführerschein ist auch nicht viel kürzer. ja, das besprechen wir in unserer Gruppe. Wir wünschen euch erstmal allen gute Aprilzeit, kommt gut durch, nehmt nicht zu viel Regenschauer mit und fahrt immer auf der sonnigen Seite des Lebens.
Ja, viel Spaß.
Tschüss.
Bis bald.